ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
Los gehen kann's, hat der Herr Stett gerade gesagt. Der Espresso ist gezapft, es ist Sonntag 15.13 Uhr, die perfekte Zeit für eine neue Folge Distanz und Gloria, zumindest für uns, um selbige aufzunehmen, für euch dann später, um sie auch zu hören. Ich begrüße aufs Allerherzlichste mit mir hier den Herrn Stett in der Leitung, wie üblich, der heute, ich weiß nicht, ist das ein Feuermelder da hinter dir eigentlich in der Ecke, der heute in einer ungewohnten Ecke haust. Er wird uns sicherlich gleich noch sagen, wo er ist, wann er ist und was er ist und vor allem aber, wie es ihm geht. Ne? Herr Stett, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Man hat eventuell schon gehört, was das ist, was da in der Ecke ist. Achtung, jetzt hören wir es nochmal. Was ist das?
Ja, also Herr Stett öffnete und schloss gerade, glaube ich, eine Balkontür, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meine da hinten in der Ecke, noch richtig, also so richtig eckig. Da ist oben in der Ecke am Vorhang ist irgendwas. Ich glaube, ist das ein Feuermelder?
Das ist kein Feuermelder.
Was ist das?
Das ist eine sogenannte indirekte Lüftung, ein Einlassventil. Das heißt, da kommt direkt von draußen Luft ins Haus und diese wird in Bädern und Küche abgesaugt. Das heißt, es ist für eine permanente Durchlüftung gesorgt.
Ah ja.
Womit man auch sehr gut, also das spart auch Heizenergie.
Das ist ja richtig wie schlau.
Es ist sehr, sehr schlau und es ist vor allem eigentlich die beste Vorsorge gegen Schimmel.
Ja. Sehr gut, sehr fein.
Ja, finde ich auch.
Das heißt, Herr Stett, wo befindet er sich denn gerade?
Er befindet sich in Nerschau.
In Nerschau, im Turmverlies, hat er sich niedergelassen?
Im Turmverlies, genau. Ja. Nein, ich bin bei meinen Schwiegereltern.
Ah ja.
Dort, wo wir die allerersten Folgen Distanz und Gloria aufgenommen haben.
Wunderbarst. Wir sind bei Folge 76, wenn ich mich nicht irre, ne?
Es ist unwahrscheinlich verrückt, dass das schon so ist. Das sind anderthalb Jahre jetzt.
Wahnsinn.
Das muss man sich mal geben.
Wahnsinn. Ja, es wird zum zweiten Mal in der Distanz- und Gloria-Historie Sommer.
Es wird zum zweiten Mal Sommer, genau. Es werden zum zweiten Mal die Himbeeren reif, zum zweiten Mal die Kirschen reif, die Äpfel.
Die Erdbeeren.
Beeren. Und Spargel.
Spargel. Na, der ist ja eigentlich schon fast wieder durch.
Der ist schon lange durch. Jetzt kommt der grüne Spargel.
Genau. Also,
ich habe gehört, dass relativ viele sitzen geblieben sind auf ihrem Spargel, also auf horizontal gesehen. Also, dass der nicht verkauft werden konnte.
Ach so. Deine Aussage musste erstmal ganz kurz sacken bei mir, bis ich sie verstanden habe, warum du unbedingt das horizontal dann noch nachschieben musstest. Wobei nachschieben in dem Zusammenhang dann auch ein falscher. Ja, gut, lassen wir das.
Ja, gut.
Also, wo kam ich her? Wo wollte ich hin? Es ist Folge 76. Wir freuen uns, dass sämtlicherseits hier versammelte Hörerinnen und Hörer uns wieder lauschen, während wir hier durch die Gegend quasseln. Es ist nun so, dass es 15.13 Uhr war, als wir angefangen haben, wie schon gesagt, der geneigten Hörerin, dem geneigten Hörer, auch denen, die gerade sitzen, wird aufgefallen sein, dass das eine etwas krumme Zeit ist, um zu beginnen, anzufangen, etwas aufzunehmen. Nun, das lag vor allem dieser Tage, das nur fürs Protokoll, weil es ja doch auch ab und zu mal andersrum ist, an mir. Ich kam zu spät, aber das ist halt so. Ab und zu ist es so und dann ist wieder anders und das auch gut.
Ja, in der Regel, also für mich ist das noch absolut im Rahmen. 5 Minuten, das kann schon mal passieren.
Ich habe mich neulich mit Freunden gefragt, wo eigentlich diese Cum-Tempore-Geschichte herkommt in diesem ganzen, also sozusagen das akademische Viertel, wo das eigentlich herkommt. Und wir haben die These aufgestellt, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass du in der Zeit, weil die Vorlesungen zum Teil halt zu vollen Stunden gingen, nicht mehr von A nach B gekommen bist. Das bedeutet, diese Cum Tempore hat es gebraucht, um überhaupt in den nächsten Unterrichts- und Vorlesungsraum zu kommen. Das ist zumindest unsere These. Wenn da jemand mehr weiß, gerne mal Bezug nehmen und uns aufklären. Aber ich finde, es klingt plausibel.
Ja. Finde ich auch. Übrigens, falls man sich gewundert hat, warum man heute meine Stimme in einer etwas anderen Qualität hört. Das ist wie folgt. Ich habe 2 Headsets, die an meinem Kopf hängen. Das eine nimmt auf und das andere spricht mit Herrn Polas. Der Grund für solches ist, dass die Logistik es mir diese Woche nicht erlaubt hat, mein Aufnahmezeug noch mitzunehmen, ja, weil es kurzfristige Änderungen gab. Und deshalb bin ich heute mit zwei Headsets unterwegs, die mir zum Glück zur Verfügung gestellt wurden durch meine Frau.
Heißt das aber auch, die brillante Distanz und Gloria Aufnahmequalität wird beeinträchtigt sein?
Das ist, was der Hörer wissen will, ja. Weil es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir uns spezielle Geräte angeschafft haben, schon bevor wir die allererste Folge aufgenommen haben, damit wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern unsere gewohnte Qualität bieten können. Und das ist heute nicht möglich, zumindest von meiner Seite her, was der Robert aber nicht merkt.
Nee, das merke ich nicht, aber der Hörer wird bestimmt merken, dass der Herr Stett diese Woche kräftig reingeschissen hat.
Und deshalb möchte ich es auch bitte vorher schon einmal erwähnen, dass dies der Fall ist.
Ja, also
aber es sollte trotzdem verstehbar sein. Also sind ja die Headsets sind ja heutzutage sehr gut.
Ja. Ja, Herr Polos wird gucken, was er in der Nachbearbeitung da noch rausholen kann. Lob gerne an mich.
Er muss sich nicht zu viel gerne Mühe an Herrn machen. Stett. Bitte.
Ach ja.
Ja, er soll sich nicht so viel Mühe machen, weil es ist meine Schuld und vor allem ist es schon Sonntag, 15 Uhr.
Naja. Stett, also, nun ist ja wieder eine Woche ins Land gegangen, in der wir nicht miteinander gequasselt haben. Ne? Mhm. Da sind natürlich wieder einige Dinge aufgekommen. Unter anderem war ich ja in London. Davon werde ich gleich ein bisschen berichten.
Ja. Bitte.
In dem Zusammenhang aber erstmal noch eine Frage an dich, weil wir sind ja auch geflogen nach London und wieder zurück. Das ließ sich nicht vermeiden. Weil tatsächlich, ich hätte gerne die Zugverbindung auch mal ausprobiert, aber die hat leider ziemlich bescheidene Abfahrts- und Ankunftszeiten gehabt. Gut, da nochmal nachjustieren. Stett, warum muss man eigentlich bei Start und Landung die Sonnenblende hochmachen im Flugzeug?
Das kann, also ich weiß, dass es so ist. Ich kenne verschiedene Gründe, weshalb es sinnvoll ist. Ich kenne allerdings nicht den Regularientext dazu. Also es ist so, dass du, wenn es tatsächlich jetzt zu irgendeinem Zwischenfall kommt, sollst du möglichst schnell die Orientierung haben, wo ist draußen. Und wie ist draußen, in welcher Richtung und ob du unten oder oben liegst oder was weiß ich.
Wann's kracht.
Das ist hauptsächlich für die Orientierung gedacht, genau. Eigentlich genau dafür.
Und ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das schon mal geklärt, aber weil es neulich nochmal als Frage aufkam, warum haben Flugzeuge immer runde Fenster? Ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen, aber es kam die Frage nochmal auf, deswegen darfst du es gerne nochmal schnell erklären.
Ja, sehr, sehr gerne. Kurz gefasst, damit sie nicht kaputt gehen, die Flugzeuge im Flug. Und jetzt etwas mehr, etwas einfacher erzählt oder etwas komplizierter erklärt, aber richtig. Wenn man sich jetzt vorstellt, einen Luftballon aufzupusten, ja, dann muss diese Haut von dem Luftballon einiges aushalten. Okay? Sie muss sehr viel aushalten und nichts anderes passiert im Flugzeug auch. Man pustet ja im Vergleich zu der Außenluft das Flugzeug von innen auf. Innen ist ein höherer Druck als außen. Das heißt, die Luftfahrzeughaut muss sehr viel Last aushalten, Drucklast. Wenn du jetzt den Luftballon mit einer Nadel piekst, wird der Luftballon ausgehend von der Stelle, wo du ihn mit der Nadel piekst, auseinanderreißen. Also einen Riss haben und dann platzen. Und warum von der Stelle? Weil es die Stelle ist, wo die Haut des Luftfahrzeugs, die Haut des Luftballons nicht mehr homogen ist. Dort ist dann eine Spitze drin, eine Unregelmäßigkeit. Dinge gehen immer dort kaputt, wo eine Unregelmäßigkeit im Material ist. Und ein Loch, wie zum Beispiel ein Fenster von einem Flugzeug, ist eine Unregelmäßigkeit. Ja, das heißt, wenn ein Flugzeug ein einziges Fenster hätte, würde es dort kaputt gehen. Als allererstes. So, und man kann allerdings diese Unregelmäßigkeiten etwas, sagen wir mal, weniger schlimm machen, indem man die Kanten abrundet. Am schlimmsten sind nämlich eckige Fenster, weil an den vier Ecken dieser Fenster ist die Unregelmäßigkeit am größten. Ja, es ist wie eine Spitze von der Nadel, diese Ecke, für die Luftfahrzeughaut. Wenn du jetzt aber mit einem ungespitzten Bleistift auf den Luftballon losgehst, geht der nicht sofort kaputt. Ja, oder mit einem mit einem Finger. Da geht er nicht sofort kaputt, weil der ist ja rund, okay? Das heißt, du hast nicht diese konzentrierte Last an der einen Stelle. Und so ist das mit den Fenstern auch. Du machst sie rund, damit die Spannungen an den Ecken der Fenster verteilt werden und nicht auf diese eine Ecke, die so spitz ist. Ja, so kann man es erklären. Das ist fachlich nicht hundertprozentig korrekt, aber es ist auch nicht hundertprozentig falsch. Aber so kann man verstehen, warum Fenster im Flugzeug rund sind. Zusammengefasst aufgrund der Lastverteilung, dass sie quasi nicht konzentriert an der Ecke ist, sondern aufgeteilt auf einen Kreisbogen. Verstanden?
Absolut. Könnte ich jetzt jederzeit wiedergeben.
Das freut mich.
Ja, Mensch. Nee, dann würde ich vielleicht... Hast du irgendwas erlebt, was du mit uns teilen willst diese Woche?
Ja, ich habe eine Erkenntnis erlangt.
Oha, jetzt bin ich gespannt. Es kommt ja nicht
eine
so oft
Erkenntnis.
Vor, aber Herr Stetter ja. Eine Erkenntnis erlangt.
Genau, das ist nämlich die, dass ich besser, oder dass, also ich habe eine Erkenntnis über mich selber erlangt, die eventuell allgemeingültig sein kann. Nämlich, dass ich besser lerne, wenn ich mir weniger vornehme. Ja, also ich habe ja in einer Woche die Prüfung beim Luftfahrtbundesamt, die Erneuerungsprüfung für die Theoriereife.
Ist das eigentlich was Schriftliches mit vielen im Raum oder ist das was, wo du relativ einzeln irgendwie vortanzen musst?
Das ist eine computerbasierte Multiple-Choice-Prüfung.
Also quasi wie bei der Fahrprüfung?
Ja.
Okay.
Genau. Und das heißt, ich habe sehr viel zu lernen eigentlich, mehr als ich schaffe. Und deshalb habe ich gesagt, ich nehme mir nichts vor und bin froh über alles, was ich schaffe. Das heißt, das macht mir den wenigsten Stress. Und das heißt, immer dann, wenn ich was mache, ist es sehr, sehr effektiv. Aber es ist eben auch mal machbar, dass ich mal einen halben Tag, weil ich nicht reinkomme in den Stoff, Rasenmäher zum Beispiel, ich sage, okay, jetzt mache ich erstmal das. Weil es mir sonst Stress macht, dass ich noch Rasenmähen muss zum Beispiel. Mhm. Und das zeigt sich auch in den Ergebnissen, in den Vorbereitungstests, die ich mache, dass sie dadurch deutlich besser sind, weil ich sehr viel besser konzentriert bin. Ich nehme mehr auf, wenn ich lerne, weil ich mich wirklich aufs Lernen konzentriere. Zwar kürzere Zeit, aber dafür effektiver. Das ist eine Methode, die ich den Menschen mal empfehlen kann, wer zu viel Stoff aufnehmen muss. Also wer es eigentlich so wirkt, als hätte man zu viel, was man machen muss. Auch wenn es um Musikstücke geht zum Beispiel, die man auswendig draufkriegen muss. Ist halt deutlich effektiver, wenn man dann in dem Moment konzentriert ist und nicht irgendwie ans Rasenmähen denkt oder so.
Das ist mal wieder eine Überleitung wie abgesprochen, tatsächlich.
Ja.
Weil bei mir ist es auch so, dass ich jetzt, also ich freue mich wahnsinnig auf das Projekt, aber es stellt mich tatsächlich vor eine Herausforderung, die ich so in der Form, glaube ich, noch nicht so richtig bewältigen musste, weil ich tatsächlich, also da gab es so ein bisschen hin und her, weil wir mit Amacord relativ viel zu tun haben doch dieses Jahr und dadurch Probenzeiten relativ knapp sind und überhaupt Zeit ein bisschen rar gesät ist, bin ich in einem Opernprojekt der Jungen Mitteldeutschen Kammeroper und da wird Così fan tutte gespielt, schöne Mozart-Oper. Sind 3 Stunden Stoff, die runtergekürzt werden, relativ radikal, aber es werden trotzdem noch so 2-2,5 Stunden bleiben, denke ich. Und die muss ich jetzt in relativ kurzer Zeit, denn nächste Woche ist Probenbeginn, mir noch so auswendig wie möglich reindonnern. Und das war halt nicht so ganz klar. Jetzt weiß ich seit 2-3 Wochen, dass es tatsächlich auf jeden Fall ich machen werde, weil wir hatten zwischendurch noch nach einem Ersatz gesucht. Stellt sich aber raus, es kann oder will im Umkreis von Leipzig, Dresden und Berlin niemand diese Partie singen. Dementsprechend mache ich das jetzt halt doch selber, mit so wenig Zeit, wie uns halt gegeben ist. Und genau da kommt das jetzt zum Tragen, dass ich nämlich extrem viel Stoff in sehr, sehr wenig Zeit auswendig lernen muss. Und insofern ist das tatsächlich sehr witzig, dass du das gerade ansprichst, weil das ist auch was, wo ich sowieso noch drauf gekommen wäre sonst. Aber wie du sagst, tatsächlich, also wenn ich von mir ausgehe, mir hilft es wahnsinnig, wenn ich immer mal eine halbe Stunde wirklich richtig bocke konzentriert an was arbeite und dann wieder 10, 15 Minuten Luft dran lasse, als wenn man da versucht, sich in 3 Stunden irgendwas drauf zu drücken, was dann am nächsten Tag sowieso wieder vergessen wird. Also tatsächlich eher dieses Wiederholung und dann wiederholen und einen Schritt weitergehen und dann wieder wiederholen und wieder einen Schritt weitergehen. Und dieses Prinzip hat wirklich dafür gesorgt, dass manche Sachen, zum Beispiel auch Gedichte, die ich früher gelernt habe, dass ich die immer noch fast komplett beherrsche. Also das ist tatsächlich auch relativ nachhaltiges Lernen dann. Das funktioniert bei mir komischerweise nur bei Musik und auch Lyrik, also so Gedichten, so ein Kram. Das funktioniert mit Schulstoff bei mir gar nicht. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil es mich nicht genug interessiert hat. Aber da funktioniert das gut und ich bin auch relativ zuversichtlich, dass ich die Partie auf jeden Fall bis zum Probenstart so drauf habe, dass es sich auch lohnt, daran zu proben dann danach. Aber schön, dass die Überleitung von dir kam. Man könnte denken, wir haben es wieder abgesprochen, aber haben wir nicht.
Frage dazu, ist es eigentlich Standard, dass man dann zum Probenstart die Partien auswendig kann? Oder ist es auch quasi mal, wenn es so eine Kurzfristigkeit ist, machbar, auch mal die Note mit dabei zu haben zumindest?
Die Note werde ich auf jeden Fall dabei haben. Es ist so, dass normalerweise du die Partie schon kannst, aber dadurch, dass man ja nie das ganze Stück probt, sondern immer Auszüge, also du probst ja immer bestimmte Szenen, habe ich es früher so gemacht und so werde ich es auch diesmal wieder machen, dass ich das Stück im Prinzip beherrsche, also zumindest einen Überblick habe, weiß, wie, wann, wo was drankommt und dann weiß ich, heute kommt die Szene dran, gucke mir die vorher an und dann sind das ja immer nur so 2-3 Minuten, die man wirklich effektiv probt, also 2-3 Minuten des Stückes, wo dann Szene passiert, das machst du dann 2, 3, 4, 5 Mal und wenn du das dann beim ersten Mal vielleicht noch mit Noten singst, dann kommst du dann im Probenprozess aber meistens schon dahin, dass es sich dann so weit eingeprägt hat, auch mit der Gestik und Mimik, dass du das dann eigentlich schon auswendig kannst. Deswegen habe ich gar nicht so viel Sorge, dass ich das am Ende nicht auswendig können werde, aber trotzdem musst du bis zum Probenstart halt es zumindest so gut kennen, dass du halt weißt, was passiert, dass du weißt, was du tust, musikalisch und auch sängerisch und da muss ich es jetzt die Woche noch hinbringen. Aber ganz grundsätzlich, ich habe jetzt keine Angst davor, dass ich es zur Premiere nicht auswendig kann. Das ist nicht das große Thema, glaube ich. Das wird schon werden. Dafür wurde es auch oft genug bisher. Also zum Beispiel habe ich 2017 war es, Don Giovanni gemacht an der Hochschule und da war es ganz ähnlich, da wurde ich relativ kurz vor Probenstart richtig mies krank und bin dann in die Probe mit eingestiegen, relativ spät und hab's da aber auch ähnlich hinbekommen. Nun war die Partie da nicht so groß, weil Ottavio in Giovanni nicht so eine große Partie ist wie Ferrando in Così. Das ist ja, Così fan tutte ist ja letztendlich ein Kammerspiel. Das sind ja insgesamt 5 Charaktere, 6 Charaktere und ein Chor. Das heißt, das kann man sich selber ausrechnen, bei 2,5, 3 Stunden, die das Stück geht, hat jeder ordentlich Bühnenzeit und eigentlich bist du auch die ganze Zeit auf der Bühne. Es gibt kaum wirklich Abtritte. Das war bei Don Giovanni ein bisschen anders. Da war es halt so, da hattest du deine 4 Auftritte, wo du genau wusstest, dann hattest du noch 2, 3 Ensembles, konntest aber jedes Mal zum Beispiel vorher nochmal in die Noten gucken und nochmal schauen, was kommt jetzt. Das ist jetzt nicht der Fall. Das wird ein bisschen eine andere Situation. Aber da habe ich jetzt auch keine Angst vor, weil dafür mache ich das jetzt auch lange genug, um zu wissen, was ich da brauche, damit das dann funktioniert am Ende. Und es ist auch oft leichter, wenn man mit Leuten spielt, als wenn man zum Beispiel eben selber irgendwie eine Stimme auswendig lernen muss oder so für zum Beispiel ein Amakordstück. Da ist das dann noch was anderes, weil da kann einem keiner helfen in dem Sinne. Da kannst du dann bloß versuchen, harmonisch zu denken. Hier ist es aber so, du hast Dialog, das bedeutet, es reagiert bzw. agiert immer jemand. Und du hast was, worauf du reagieren kannst. Das macht es oft zumindest leichter, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat und doch mal ein Blackout hat, irgendwas zu improvisieren. Weil du weißt zumindest, was kommen müsste. Also, was weiß ich, wenn du jetzt eigentlich Bravo singen müsstest und singst dann stattdessen Bene oder sowas, also das, sodass es inhaltlich zumindest nah rankommt, dann hast du immerhin irgendwie die Szene retten können. Das ist bei anderen Sachen, wenn du rausfliegst, ein bisschen schwieriger.
Ich verstehe, was du meinst. Das merkt man dann sozusagen nicht unbedingt, wenn man da mal in der Stadt Bravo singt.
Ja, das machst du nicht. Normalerweise ist das dann wirklich so drin in einem Probenprozess. Also musst du überlegen, wir proben das musikalisch ein komplettes Wochenende und dann proben wir es musikalisch beziehungsweise szenisch einen Monat quasi. Und dann gibt es nochmal eine Woche Endproben, wo dann also musikalisches und szenisches zusammengeführt wird. Das bedeutet, du hast eine so intensive Auseinandersetzung mit dem Werk, dass du eigentlich spätestens nach der ersten, zweiten Woche das Stück kennst, gut kennst und ab der dritten, vierten geht es dann wirklich bloß noch darum, das sich in den Kopf zu donnern und das funktioniert dann auch meistens gut. Es ist die größte Herausforderung ist eigentlich, Italienisch auswendig zu lernen für mich. Also generell Fremdsprachen lernen sich einfach schwerer auswendig, wobei das mittlerweile auch ein bisschen anders ist, weil ich Italienisch mittlerweile mehr verstehe. Da hat sich das schon gelohnt, dass ich mich ein bisschen rangesetzt habe. Das war halt früher ein bisschen schwierig, weil du hast mehr oder weniger ins Blaue reingeübt und du wusstest zwar so ungefähr, was es bedeutet, aber du konntest die Worte halt nicht so richtig 1:1 zuordnen. Das ist jetzt schon ein bisschen leichter. Jetzt fallen mir die Worte halt auch ein, wenn ich drüber nachdenke, was ich da eigentlich gerade singe. Und das hilft.
Glaube ich, ja. Weil man dann ein semantisches Gedächtnis hat.
Ja.
So. Das ist sehr, sehr interessant. Ich muss jetzt einen ganz anderen Themensprung nehmen tatsächlich, weil ich eine Sache unbedingt erzählen möchte.
Ja, unbedingt.
Es geht also aus der Musik raus, ja, aus der Musik in den Garten. Ich weiß nicht, wem das noch so ging. Es ist so, dass es ja manchmal regnet. Und wenn es nicht regnet, muss man gießen. Ja? In jedem Fall handelt es sich in beiden Fällen um Wasser, was Erdboden berührt. Auf dem Erdboden wohnen Tiere, zum Beispiel Schnecken. Diese Schnecken fressen meine Kartoffeln. Damit bin ich nicht einverstanden. Das heißt, man muss also regelmäßig dort lang gehen und Schnecken einsammeln. Und das ist lästig. Wir haben das die Woche gemacht und ca. 1000 Schnecken eingesammelt. Zweimal. Es ist furchtbar. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Und was machst du jetzt mit den Schnecken? Veranstaltest du Schneckenrennen im Garten?
Ja, ich veranstalte Schneckenrennen. Wer kommt als erstes aus der Restmülltonne wieder raus?
Ich tausche den Restmüll.
Ja, du musst sie irgendwo haben, wo sie nicht nochmal in den Garten kommen.
Habt ihr nicht irgendwo ein kroatisches oder französisches Restaurant, wo die unterkommen können?
Naja, wenn irgendjemand ein gutes Rezept kennt für Nacktschnecken mit Lauch, dann ja, bitte.
Nee, Nacktschnecke vielleicht lieber nicht. Wieso? Ja. Ihr müsst euch einen Weinberg zulegen, dann habt ihr wenigstens Weinbergschnecken dann.
Oder so, die sind dann schön groß, genau. Aber die habe ich sehr lange nicht gesehen, solche Weinbergschnecken.
Ja.
Sehr lange nicht.
Irgendwas wollte ich darauf jetzt erwidern, auf das, was du erzähltest. Das triggerte gerade irgendwas, aber naja, sei es drum, dann war es nicht so wichtig. Herr Stett, drei Dinge, auf die du allergisch bist. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich im wörtlichen Sinne. Gibt es da drei Dinge?
Ja, also ich überlege jetzt nur, ob ich sie zusammenfasse oder nicht, weil ich habe Heuschnupfen. Das sind drei Dinge, auf die ich allergisch bin. Ja, es werden drei, genau. Also Heuschnupfen, und zwar habe ich die Frühblüher. Birke, Hasel, Buche. Und dann damit einhergehend noch schwache Allergien von anderen, so Pollen, aber das ist nicht so das Drama. Dann bin ich noch leicht, aber wirklich die nächsten Sachen sind leicht allergisch auf Katzenhaare. Ich kann die Katze schon streicheln, da habe ich dann halt mal 20 Minuten Rotze, aber naja.
Du solltest nicht dran lecken.
Ist dann halt so. Ich sollte nicht dran lecken und auch nicht länger und auch nicht mit der Katze in einem Bett schlafen. Ein Kommentar dazu. Ich hatte mal eine relativ unangenehme Erkältung, als ich in Hamburg im Praktikum war bei Lufthansa Technik. Und wo ich gewohnt habe, da hatte ich ein Zimmer bei einer Familie, die zwei Katzen hatte. Und ich musste meine Zimmertür zuschließen, damit die Katzen dort nicht reinkommen, weil die Türklinken öffnen können. Just an dem Tag habe ich es vergessen. Komme nach Hause, huste und sehe, wie eine Katze in meinem Bett sitzt. Und dachte mir, das wird eine tolle Nacht. Ja, so war es dann auch. Aber
gut, dass du den Kontext gesetzt hast, sonst wäre der Satz echt komisch gewesen. Ja, habe ich eine Katze in meinem Bett gesehen und gedacht, das wird eine tolle Nacht. Was?
Ja.
Gut.
Ja, und die dritte Sache ist, dass ich ganz leicht, also wirklich sehr, sehr leicht auf Fruchtsäure reagiere, wenn ich die esse. Also das ist so, wenn ich Möhren esse oder Macadamianüsse, dann krabbelt es mir ein bisschen im Hals oder Sojamilch zum Beispiel. Aber das ist nicht so, dass es irgendwie regelrecht schlimm ist, es krabbelt einfach nur. Also es ist jetzt nicht so, es gibt jetzt nichts, worauf ich wirklich absolut allergisch bin, sondern es sind immer nur Sachen, die mir ein bisschen Beschwerden bereiten, mich aber nicht umbringen.
Aha.
Gibt es denn was bei dir, außer dass du laktoseignorant bist?
Naja, das ist ja bekannt mittlerweile weltweit offenbar. ansonsten gibt es auch noch so ein, zwei Dinge. Also ich scheine tatsächlich irgendwie einen Heuschnupfen zu entwickeln. Das ist aber irgendwie noch nicht gesichert. Da muss ich nochmal zum Allergologen. Aber ich merkte es dieses Jahr mehr denn je. Das kündigte sich auch letztes Jahr schon leicht an. Da weiß ich aber noch nicht genau, was das ist, ob das irgendeine bestimmte Polle ist, ob das irgendwelche Bäume sind, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Und dann bin ich gegen Sellerie und Fenchel tatsächlich, also gegen Fenchel und Sellerie etwas heftiger allergisch. Also da war es so, dass wir mit Amakord damals in der Schweiz, das ist schon ein paar Jahre her, waren, Konzert gesungen haben und hinterher privat noch zum Essen eingeladen wurden. Und es gab Suppe. Das war so ein Schaumsüppchen und ich dachte, das ist aber lecker, was haben wir denn da, das ist aber gut. Gleichzeitig fing es an, meinem Hals zu krabbeln und dann fragte ich den, das ist aber eine gute Suppe, was ist denn das? Und da sagte der, ja, das ist Sellerieschaumsuppe. Ich saß da, ach deshalb, verstehe. Glücklicherweise, und das sind auch wieder so Geschichten, die das Leben schreibt, war der Typ Arzt und hatte zufällig ein Antihistaminikum zu Hause. Was bedeutet, ich konnte unbedenklich diese Suppe noch zu Ende essen. Aber
das ist natürlich schön,
also das
weil Selleriesuppe ist sehr, sehr lecker.
Das habe ich tatsächlich gemerkt. Und das merke ich auch heftiger, wenn es sozusagen intensiver ist. Also wenn es irgendwie in der Brühe mit ist, dann merke ich es gar nicht. Also das hängt halt davon ab, wie roh der ist oder wie frisch der noch ist, wie sehr ich das merke. Und beim Fenchel ist es relativ ähnlich. Also zum Beispiel Fencheltee ist kein Problem, weil da ist einfach zu wenig vom Fenchel selber noch übrig. Aber so Fenchel so eher schwierig.
Zum Beispiel gebraten im Salat ist ja nichts für dich.
Ja. Also,
das ist natürlich ärgerlich, weil es ist eine Delikatesse.
Genau, es ist aber nichts, es ist aber tatsächlich nichts geschmacklich. Also, es schmeckt mir auch beides sehr gut, aber ich vertrage es halt nicht.
Es ist ärgerlich.
Ja. Ja, genau. Ansonsten geht's. Also, ich glaube, so ein bisschen Beifuß, ein bisschen Kreuzallergien, irgendwie so mit Möhre oder so, aber das merke ich alles überhaupt nicht groß. Also, Möhre, da bekomme ich gar nichts mit. Das sind ja alles so Sachen, die werden dann beim Arzt irgendwie festgestellt, wo du so denkst, na hoi. Also tatsächlich mit der Laktose, das war damals eine relativ krasse Erkenntnis, weil ich war so zweite, dritte Klasse und mir war relativ oft schlecht und ich hatte irgendwie, ja, irgendwie so Bauchschmerzen und alles mögliche. Und irgendwann hat jemand gesagt, na, geh doch mal zum Allergologen und lass mal Laktose und Fructose testen. Und der hat dann tatsächlich festgestellt, dass sowohl Laktose als auch Fructose ein Thema ist. Und siehe da, ab dann war das wie weggeblasen, ab dann ging's. Nachdem wir das dann ein bisschen berücksichtigt haben und dann halt mehr so auf Hafermilch und sowas umgestellt sind.
Ja, ja, interessant.
Naja, so ist das. Aber der Mensch allgemein ist ja so ein eigenartiges Vieh. Wir haben neulich darüber philosophiert, dass der Mensch echt eigentlich überhaupt nicht zukunftsträchtig ist. So rein, also wenn man ihn als Tier betrachtet, hat der Mensch Glück, dass er an der Spitze der Nahrungskette steht, mehr oder weniger. Weil wenn man sich das mal durchdenkt, der Mensch braucht um die 12 Jahre, bis er geschlechtsreif ist, um die 18 Jahre, um wirklich selbstständig zu sein. Und dann kriegt er meistens nur 1 oder 2 Kinder. Also das ist eigentlich alles, was es braucht, um in der Nahrungskette der Tierwelt nicht wirklich weiterzukommen. Das ist eigentlich ein Aussterbemodell.
Ein Aussterbemodell. Naja, das mit den Kindern zum Beispiel ist ja ein gesellschaftlicher Grund, warum das so ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir Glück haben mit der Intelligenz. Das hilft mitunter.
Wobei das hilft mitunter.
Auch
mitunter,
nicht jedem.
Aber es bringt jeder. Auch die Leute dazu, Dinge zu bauen, die ganz viele auf einmal wieder ausrotten können.
Ja.
Tja, da kriege ich schon wieder schlechte Laune. Lass uns über was anderes sprechen.
Ja, lass uns
Züge.
Züge.
Es gibt jetzt zum Beispiel einen Zug von Chemnitz nach Rostock. Ein ICE, nicht, sondern ein Intercity ohne Express. Und dieser, habe ich gelesen, habe mich sehr gefreut, weil der auch über Freiberg fährt. Mhm. Und ich gedacht, cool, Chemnitz wieder ans Intercity-Netzwerk angebunden. Was aber festzustellen ist, dass dieser Zug nur 2-mal am Tag fährt. Mhm. Nämlich früh um 6 und früh um 8. Und abends dann wieder zurück. Hm. Aber mehr nicht. Das heißt, entweder man will aus Chemnitz nach Rostock und abends wieder nach Hause oder man fährt nicht.
Tja, das ist wieder so ein klassischer Fall von nette Idee, aber nicht zu Ende gedacht. Das ist so ein bisschen wie das 9-Euro-Ticket. Das ist, man hat, also die Idee ist gut, glaube ich. Die Idee ist wirklich gut, die hilft auch vielen. Aber muss man halt infrastrukturell auch für Voraussetzungen sorgen, dass das auch sinnvoll genutzt werden kann, finde ich. Also, was zu Pfingsten los war, wir sind ja über Pfingsten geflogen, das war schon krass, wobei wir noch Glück hatten, weil wir halt eine ICE-Verbindung hatten und dadurch war es nicht ganz so voll. Aber wir sind trotzdem, also wir hatten echt gut Geld bezahlt und sind trotzdem eben im Flur sozusagen nach Leipzig gefahren von Berlin aus. Also, das ist schon relativ extrem gewesen, was da los war. Aber das ist eine schöne Überleitung. Kann ich ja ein bisschen erzählen. Und zwar kann ich erzählen, dass EasyJet ein übelster Bumshaufen ist. Das ist echt, also Wahnsinn. Das hatte ich das schon angedeutet das letzte Mal?
Ja.
Boah, haben die mich aufgeregt. Und zwar war es ja so, wir hatten ursprünglich einen frühen Flug am Samstag. der dann annulliert wurde und die haben uns dann einen späten Flug gegeben, nämlich 19 Uhr. Dann kamen wir am Flughafen an und bei uns am Schalter, jetzt beim Herrn Stett das Licht aus, und bei uns am Schalter ging alles mit dem Einchecken ganz problemlos und neben uns stand aber eine, ja, ich bin eigentlich auf dem EasyJet-Flug nach London und mein Flug wurde gerade gecancelt und der nächste geht erst Dienstag. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und da guckten wir uns schon an und dachten, na, hoffentlich ist das nicht unser Flug, der hier gerade gecancelt wurde. Weil wir waren ja dann in Berlin. Und dann hättest du anfangen müssen zu improvisieren. Wie machst du denn in Berlin weiter? Das ging dann aber alles. Und der Flug hatte dann aber eine Stunde Verspätung aus London. So, dann geht die Scheiße los. Weil dann wird es immer später. Ursprünglich hieß es dann zwischendurch mal 21 Uhr Abflug. Das Problem war, unser Hotel hat bloß bis 22 Uhr Rezeption. Habe ich dann also London angerufen und gesagt, hier, Leute, Problem. Wir erwarten ein Major Delay. Major Delay. Ob sie denn, und dann, ja, wir kennen das schon. Wir setzen jemanden hin, einfach anrufen, wenn ihr da seid und das kriegen wir schon gelöst. So, zum Glück. Hätte ja auch anders sein können. Ende vom Lied war dann, dass wir doch schon 20.36 Uhr geflogen sind, statt 19.20 Uhr. Oder 19 Uhr war es, glaube ich, sogar ursprünglich. 18.20 Uhr war ursprünglich der Abflug. So, sind wir 20.30 Uhr geflogen, waren dann 21.30 Uhr in London und mussten uns ja dann aber durchs U-Bahn-Netzwerk noch dorthin buxieren, wo wir hin mussten am Ende. Das heißt, wir mussten dann auf unsere Koffer warten, was auch nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, weil EasyJet irgendwie von einer ganz flinken Sorte war. Und sind dann viel U-Bahn gefahren. Das, muss ich sagen, war aber relativ unkompliziert, weil tatsächlich in London die U-Bahn ist ja erstens einigermaßen übersichtlich und zweitens kannst du halt an jeder Station jemanden fragen, der da ist, der dir auch relativ zuverlässig sagt, ja, dort geht er hin, dort fahrt er ab und dann funktioniert das. Das ging so lange, bis wir an unserer vorletzten Station waren. Da haben wir dann jemanden gefragt, ja, hier, wir brauchen den Zug nach Stratford. Und er sagte, ja, der fährt von Plattform 4. Dann sind wir auf Plattform 4 gelaufen. Und kaum standen wir da, sagte derselbe Typ durch, ja, heute kein Zug mehr nach Stratford. Und dann standen wir da 23.45 Uhr, irgendwie sowas, mitten in London an der U-Bahn-Station und haben uns angeguckt, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Dann sind wir nach Hampstead South gefahren, also beziehungsweise, ja doch, genau, Hampstead South, und sind dann die letzte halbe Stunde gelaufen. Da fing es dann an zu regnen, also da war es dann auch richtiges Londoner Wetter, bis dahin ging's. Also das heißt, es kam noch einiges zusammen. Und was wir auch nicht wussten, London ist verdammt bergig.
Das wusste ich auch noch nicht.
Das war mir überhaupt nicht klar, aber die letzte halbe Stunde sind wir nur bergan gelaufen. Es war richtig anstrengend, nach vor allem so einem Tag, wo du dann auch echt Knülle bist, weil dieses ganze Hin und Her und funktioniert alles und dann ist der Flug verspätet und fliegt er denn heute überhaupt noch und was ist denn das Problem? Problem war nämlich, dass es Sturm in London gab und deswegen kam der Flug ursprünglich nicht aus London nach Berlin. Das hätte ja auch sein können, dass man dann hinten nicht mehr zurückkommt, oder was? So, diese ganze Fragezeichen machen einen ja dann auch ein bisschen Knülle. Dazu kam, dass ich an dem Tag vorher erst 3:30 wieder da war, weil wir mit Amarcord noch Konzert in Ehingen hatten, aber das war eine andere Geschichte.
Danach, zwischen haben wir noch aufgenommen.
Genau, dazwischen haben wir noch aufgenommen und dann bin ich ab zum Flughafen. So, und dann waren wir also da und das war so toll. Wir kamen an einem Hotel an und dort saß der Nachtportier. Und dann hat uns die Tür aufgemacht. Das war so ein lieber Mensch, das war so krass. Du hast ja, wenn du in Amerika vor allem bist, hast du ja oft dieses Oberflächliche, diese oberflächliche Freundlichkeit. So dieses, hey, ja, yeah, how are you? Und so dieses ganze Zeug. Bei dem habe ich wirklich jedes Wort abgekauft. Der war so lieb und ach Mensch, hab das endlich geschafft. Und ja, wir kennen das und ach, das ist ja Mist, dass das mit dem Flug passiert ist und so. Super lieb. Hat uns alles erklärt und ist dann also alles gezeigt. So. Dann sind wir am nächsten Tag aufgestanden, relativ spät, haben gefrühstückt und sind dann mehr oder weniger relativ direkt zu dem Musical gegangen, was in einer, also das kleine Theater, wo das lief, das ist ja das Musical gewesen, was Tobias Künzel von den Prinzen geschrieben hat. Das hieß Upstairs at the Gatehouse. The Gatehouse ist ein Pub in London und oben drüber ist tatsächlich ein ganz kleines Theater. Und das war super, super niedlich. Haben vorher noch sehr, sehr lecker gegessen, haben dort uns mit Tobias ein bisschen unterhalten. Das war auch sehr nett. Und dann haben wir uns das Musical angehört, was sehr, sehr schön war. Und sind dann noch ein bisschen rumgelaufen, aber so richtig für London Sightseeing hat es nicht mehr gereicht zeitlich, was danke an EasyJet, auch vor allem an EasyJet lag. Sind dann wieder zurück und haben dann eigentlich gesagt, nee, kommen wir nächsten Tag, wir wollen nicht diese U-Bahn-Scheiße dann am Reisetag wieder haben, und haben uns dann ein Taxi geholt zum Flughafen, was schweineteuer war, aber das war es uns wert. Und sind dann nächsten Tag um 4 zum Flughafen gefahren, um dann wieder zurückzufliegen. Da hat dann alles soweit funktioniert, zumindest so lange, bis wir unseren Zug verpasst haben, unseren eigentlichen. Und da knüpft jetzt die Geschichte an, die wir vorhin schon ein bisschen angedeutet haben. Denn wir kamen dann mit unserem Ticket. Ich hatte extra eigentlich was Besseres gekauft, sozusagen, jetzt nicht das allerbilligste Ticket, und war mir dann aber nicht sicher, wenn man wegen Flugverspätung einen Zug verpasst hat, wie gilt das dann und so. Und dann sind wir nochmal zum Reisezentrum gegangen und haben dort nachgefragt. Und das ist wirklich eine Geschichte, das zeigt 1:1, wie Menschen denken. Wir kamen also an den Schalter, eigentlich die war halt Berlin, ne? Berlin, wie man es kennt. Das weiß ich jetzt auch nicht, da müssen Sie mal nachschauen, wa? Haben aber gefragt, naja, wir sind uns jetzt nicht ganz sicher mit dem Ticket, also unser Flug hatte Verspätung. Wie sieht's denn? Übrigens auch wieder, wir hätten es pünktlich geschafft, also trotz Verspätung des Fluges, der hatte auch wieder so 40 Minuten Verspätung, trotz Verspätung des Fluges hätten wir unseren Zug geschafft, wenn nicht die Abwicklung des Gepäcks so lange gebraucht hätte. Also das war, naja gut, auch wieder so ein Ding. So kam dann an und dann sagte sie, nee, also da, das ist bestimmt nicht, also sie haben ja sicherlich den Sparpreis gebucht, da müssen sie neu kaufen, das Ticket, und überhaupt nicht. So, habe ich gesagt, naja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, vielleicht wollen sie sich das Ticket mal angucken. Schaute die auf unser Ticket und sah, oh, die haben ja gar nicht Sparpreis gebucht, sondern etwas teurer, und wurde auf einmal so scheißen freundlich, so, ah, ja, ach nee, Moment, warten Sie, ich drucke Ihnen die Verbindung aus, da können Sie jeden Zug nehmen, den Sie wollen, Moment, hier und da, hier, gute Reise. Und das war so krass, die war vorher so kratzbürstig und wurde so zugänglich, als sie gesehen hat, was wir bezahlt haben dafür. Das war irgendwie auch so schön, dass Leute so unvoreingenommen Menschen behandeln. Ich weiß nicht, ich glaube, die dachte, wir sind Studenten, die können ja gar nicht ordentlich gebucht haben, so nach dem Motto. Das war wieder irgendwie sehr typisch. So, und dann hat aber alles funktioniert und dann sind wir in Leipzig wieder angekommen. Es war im Großen und Ganzen, haben wir gesagt, es war eine Reise der Marke Abenteuer und nicht der Marke Erholung, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es war eine sehr schöne Reise. So, das war
Das freut mich sehr zu hören, auch wenngleich es bei deinen Reisen ein paar Strapazen gab, was leider immer irgendwie mit dazugehört. Ich kenne das auch. Aber zu diesem, wie die Leute drauf sind, auch noch eine Sache. Als wir in Leipzig meine Bahncard gekauft hatten, die habe es, glaube ich, schon mal erzählt, Bankart 100, was einfach aktuell praktischer ist für mich, habe ich ausgerechnet. Da sind wir ins Reisezentrum gegangen. Und man kann sie eben im Reisezentrum kaufen. Und da wirst du in Frage, ging es dann so, ja, was haben Sie für ein Anliegen? Unfreundlich und ein bisschen genervt von dem Job so. Und dann, wenn die allerdings die Worte Interesse und Bankart 100 in einem Satz zusammenhören, werden sie sehr, sehr freundlich, sehr freundlich. Und ich habe exakt das erlebt, was du erlebt hast. Ja, ich weiß ja nicht, was die denken, wie Leute aussehen, die eine Bankart 100 wollen. Auch scheinbar nicht so wie ich.
Ja.
Und ja, dann waren sie plötzlich super nett. Und dann war auch alles ganz einfach. Und dann war auch die Stornierung der Bankart 50 ganz einfach und so weiter. Ja, was plötzlich sonst normalerweise ja gar nicht geht.
Ne? Es ist ja auch so, also an der Stelle vielleicht ein Tipp an alle Leute, die an Schaltern arbeiten. Wenn ihr Leute nachhaltig für eure Arbeit und für euer Produkt begeistern wollt, kann man oft auch mal mit Freundlichkeit in Vorkasse gehen. Das sorgt nämlich dafür, dass Leute lieber wiederkommen. Wenn ich dort das Gefühl habe, ich werde behandelt wie der letzte Mensch, dann habe ich auch keinen Grund, egal ob ich es brauche oder nicht. Also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Das war bei EasyJet echt schwierig, dort irgendwie an irgendwelche Informationen zu kommen. Trotzdem waren die Leute alle sehr, sehr freundlich. Also die haben zumindest versucht, irgendwie zu helfen, wenn du eine Frage hattest und du hattest das Gefühl, die wissen ganz genau, die Leute sind jetzt gerade nicht so gut drauf und trotzdem haben sie sozusagen ihr Bestes getan. Dann habe ich eher das Gefühl, das tue ich mir nochmal an, obwohl ich weiß, dass das schwierig ist mit denen, als wenn die jetzt auch noch kratzbürstig gewesen wären, dann hätte ich gesagt, ey, nie wieder. Ich werde es auch so eher versuchen zu vermeiden, aber ich nehme es eher in Kauf, wenn die Leute mir gegenüber zumindest einigermaßen freundlich sind und auch irgendwie ein gewisses Maß an Verständnis aufbringen. Ja. Also ich meine, wenn du irgendwo, keine Ahnung, an der Kasse stehst und du hast was vergessen, dann, das ist ja normal so. Und wenn ich jetzt ins Reisezentrum gehe und mir halt nicht sicher bin, ob mein Ticket gilt, dann will ich doch bitte nicht sofort angeschnauzt werden, sondern, also so extrem war es nicht, bei weitem nicht, aber du hattest halt irgendwie so latent das Gefühl, die Frau wirft dir so im Subtext vor, dass du so blöd bist, nicht selber zu wissen, was dein Ticket jetzt kann und was nicht. Da muss die halt erst sehen, dass wir 131 Euro für die Karten bezahlt haben, um dann festzustellen, naja, vielleicht muss ich doch ein bisschen freundlicher sein. Das ist doch Quatsch. Ist dann ärgerlich. Naja, gut.
Ist ärgerlich. Ich möchte auch an der Stelle noch eine Lanze für sämtliche Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, Zugbegleiter brechen, weil die in der Regel nichts dafür können, dass die Züge zu spät sind und die immer ihr Bestes geben. Also ich habe es noch nicht anders erlebt, ehrlich gesagt, dass sie immer ihr Bestes geben, dass die Leute ihre Anschlüsse bekommen und dass sie auch erklären, was in ihrer Macht stehen, sie eben wissen können, dass die Leute wissen, warum der Zug jetzt zu spät ist und was man noch machen kann. Ja, also, dass sie die Anschlüsse vormelden, zum Beispiel bei den Zentralen, und dann entweder warten sie oder sie warten nicht, da können sie ja auch nichts machen. Sie sind da auch nur, in Anführungsstrichen, Zugbegleiter. Und mich nerven die Leute, die denen das auch noch schwer machen, diese Arbeit. Also es bringt nichts.
Ja, das ist dann halt wieder die andere Seite. Also ich bin dann zwar bei sowas genervt, aber ich weiß halt ganz genau, dass in der Regel derjenige, der da sitzt, überhaupt nichts dafür kann. Also selbst wenn mich irgendwas stört, dann versuche ich trotzdem eine Lösung zu finden, die irgendwie uns beide weiterbringt. Und es gibt ja dann so Leute, die schnauzen die dann einfach so sinnlos an, wo ich so denke, ja, die kann jetzt halt auch einfach nichts dafür. Also die hat ja jetzt gerade nicht festgelegt, dass der Flug gecancelt wird zum Beispiel, sondern die sitzt halt nur da und sagt's durch. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, don't shoot the messenger. So. Ist übrigens auch ein schöner Folgentitel, finde ich, aber egal. Weißt du, also, es ist so, das ist dann auch wieder nicht okay. Ich finde, man kann genervt sein von bestimmten Vorgängen, aber man sollte doch trotzdem irgendwie zwischenmenschlich versuchen, es zu lösen. Aber das gilt hüben wie drüben.
Amen. Ne? Ja, so sehe ich das auch.
Können die Folge auch.
Sag mal, sollen wir langsam. Ja.
Ihr könnt die Folge auch hüben wie drüben nennen.
Hüben wie drüben, das gefällt mir.
Machen wir das.
Das machen wir.
Ja, hüben kommen wir langsam zum Schluss, ne? Ich muss ja noch schneiden und hochladen und alles. Gell?
Richtig.
Aber.
Ja, bitte.
Nee, du zuerst.
Ich habe natürlich aufgrund meiner Logistik heute auch das Buch nicht dabei. Ich habe einen Vorschlag für den Schluss.
Gut, da bin ich gespannt, da kommen wir gleich drauf.
Der Vorschlag ist sehr, das erzähle ich gleich.
Ja.
Du zuerst.
Vorher noch ganz kurz, also wir haben gerade, vielleicht kurz, um zu sagen, aus was für einer Phase wir gerade kamen, es war gerade extrem stressig mit Amakord, wir haben extrem viele Konzerte gehabt, wir haben sie alle gut hinter uns gebracht, über die Bühne gebracht, die Leute waren glücklich, wir sind glücklich. Jetzt ist gerade ein bisschen weniger los, also für mich ganz gut Zeit, jetzt die Oper zu machen. Bin im Bachfest auch noch ein, zweimal aktiv. Und dann das nächste Konzert, was ich empfehlen kann. Unsere Jubiläumsreihe geht ja weiter, 30 Jahre am Akkord. Das nächste Konzert ist am, ich will nicht lügen, 25.06. im Parkbühne Geiserhaus zusammen mit German Horn Sound, unser Waldhorn-Liedprogramm. Sollte man mal gehört haben, wer also in der Nähe ist, da gerne vorbeikommen. Ansonsten gibt's von mir noch eine Empfehlung der Woche, bevor wir gleich die Folge zumachen. Und die Empfehlung der Woche ist natürlich dem Sommer angemessen: Mückengitter.
Erdbeeren essen.
Okay. Knapp vorbei. Aber Mückengitter kann ich genauso empfehlen wie Erdbeeren essen. Das ist vielleicht gut. Haben wir das auch. Also ich bin eigentlich durch mit allem. Wenn du jetzt nicht noch was hast, dann bin ich gespannt, was dein Vorschlag zum Abbinden der Folge ist. Ansonsten war es doch ganz unterhaltsam. Wir haben echt viel auch Substanzielleres heute gesprochen, finde ich. War jetzt heute gar nicht so geckig.
Nee, heute war eher ernst.
Ja.
Mein Vorschlag ist der zwei Sätze. Ja, zwei Sätze. Und zwar: fange ich an mit einem Wort und du setzt den Satz mit dem nächsten Wort fort und dann muss ich wieder ein Wort sagen.
Das ist eine schöne Idee, ich habe aber eine andere. Also die basiert darauf.
Ja.
Wir machen jetzt spontan, das ist nicht abgesprochen. Du gibst einen Satz vor, der sozusagen eine Weisheit sein könnte, und ich muss den Satz, also sozusagen mit dem zweiten Satz, diese Weisheit zumachen.
Ach so, quasi ein Nebensatz, also zwei Satzteile.
Also was weiß ich, ist der Himmel rosarot? Blablabla, so. Und dann weißt du, so in der Form?
Ja. Okay.
Okay, ja, so, ja, so machen wir die Folge.
Okay, dann würde ich aber auf 5 erhöhen damit, weil das sonst zu schnell geht.
Auf 5 Sätze?
Ja.
Oha, oh Gott. Ja. Ja, gut, dann leg mal los.
Ja, okay. Sitzt die Fliege auf dem Klo?
Macht das oft den Städt sehr froh.
Ja, okay. Wir müssen uns noch aufwärmen.
Ja, ja.
Jetzt du.
oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tanzt der Käfer auf dem Mist?
Ändert sich's Wetter oder es bleibt, wie es ist? Ist nicht von mir, muss ich zugeben.
Stimmt.
Ja. Quietscht der Reifen auf der Bahn?
Kündigt sich schlechtes Wetter an.
Ja, ja, das ist auch gut.
So. Oh Gott, spontan. Trägt der Kirschbaum keine Blüten? Jetzt bin ich gespannt, weil Üten ist schwer.
Findest du Tauben mit vielen Hüten? Ja, okay, Blödsinn. Aber man kann, also jetzt das letzte noch.
Ja.
Schneide Hecken nur im Sommer.
Das macht den Charakter frommer.
In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.